Glaube an die Kraft der Gedanken, franziskanische Impulse zu einem neuen Lebensstil. Das ist das Thema unserer heutigen Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Und das ist auch der Titel des im Frühling 2013 erschienenen Buches des Franziskaners Pater Christoph Kreitmeier. Willkommen, liebe Zuhörer, ich bin Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ein herzliches Grüß Gott auch nach Bad Staffelstein. Dort ist im Kloster 14 Heiligen Pater Christoph zugeschaltet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, liebe Zuhörer, wer kennt das nicht? Die Gedanken kreisen immer wieder um die gleichen Dinge, lassen uns nicht los, ziehen uns vielleicht sogar herunter, lähmen, rauben uns Schlaf und Energie. Oder sie machen uns unruhig, die Gedanken, hektisch oder sogar krank. Unser heutiger Gast, der Pater Christoph, sagt, das muss aber nicht sein. Man kann das Ruder herumwerfen, bewusst gegensteuern und die Kraft positiver Gedanken kennenlernen. Ja, und darum geht es uns heute und Pater Christoph, Strategien, mit denen wir bewusst eine schärfere Wahrnehmung entwickeln können, die wird er uns heute vorstellen in seinem Vortrag. Pater Christoph, ich werde Sie jetzt unseren Hörern noch vorstellen. Ich stelle immer wieder fest, dass Sie ein Mensch mit vielen Gaben und auch Aufgaben sind. So sind Sie ein beliebter Seelsorger aufgrund Ihrer sozialpädagogischen, Ihrer psychotherapeutischen und auch natürlich Ihrer theologischen, spirituellen Ausbildung und Ausrichtung. Und Sie sind im Kloster 14 Heiligen zuständig, ja, für die seelsorgerlichen Aufgaben. Dann halten Sie Vorträge, das kann man auch auf der Webseite des Klosters erkennen. Es sind nicht 5 oder 10 Vorträge, die Sie ausgearbeitet haben. Es geht schon weit in Richtung 50. Haben Sie mitgezählt, Pater Christoph, wie viele Vorträge Sie schon ausgearbeitet haben?
Es ist lieb. Ich glaube, es sind 36.
36, also wir kommen schon Richtung 50. Und Sie sind schriftstellerisch tätig, Glaube an die Kraft der Gedanken, franziskanische Impulse zu einem neuen Lebensstil. Das ist Ihr drittes Buch und es war so ein regelrechtes Projekt. Außerdem sind Sie ja mit den Finanzen des Klosters betraut, zuständig für die Technik. 14 Heiligen ist ein großes Kloster, ein altes Kloster, also es gibt viel zu tun. Und wie Sie mir eben gesagt haben, kämpfen Sie momentan wohl gerade mit der Telefonanlage?
Nicht mit der Telefonanlage, sondern mit dem Server. Unser Internet geht gerade nicht.
Internet. Ich war jetzt auf Telefon fixiert und dachte mir, hoffentlich reißt unsere Verbindung nicht ab. Aber da macht man sich dann doch schon Gedanken, wenn so, auch gerade wenn Sie für die Technik zuständig sind.
Weil alles dran hängt, ja.
Wie schaffen Sie es, sich da nicht automatisch zu viele Gedanken zu machen und auch nicht so negative Gedanken, um gleich mal in die Praxis zu gehen?
Ja, das ist sehr gut. Ich bin gerade ein Übender. Seit gestern ist dieses Problem. Und dann geht es eben darum, dass man Faktencheck macht. Das heißt, wo kann es liegen, das alles überprüfen. Dann an die größere Stelle, also an den, wo das Kabel herkommt, sich wenden und so weiter. Dann Geduld haben, sich nicht verrückt machen lassen und dann heute früh, nachdem das alles immer noch nicht geht und alles abgecheckt wurde, die Fachleute bitten, die alle total eingespannt sind. Und jetzt hoffe ich einfach darauf, dass die heute wenigstens spätestens morgen Zeit finden, hierher zu kommen und zu schauen, was los ist. Denn ich selber komme nicht weiter. Ich habe erlebt heute Nacht, dass das sehr wohl mich bewegt, weil hier alles der andere dranhängt. Und erlebe genau das, was Sie sagen, nämlich da kommen auch nicht so schöne Gedanken. Da kommt Verantwortungsgefühl, da kommt der Druck, weil viele Leute was wollen von uns und jetzt können wir nicht antworten und so weiter und so fort. Da geht es dann wirklich darum, das zu üben, was ich hier heute sagen möchte. Neben allem fachkundigen Wissen und Versuchen und Hilfen einfach gelassen bleiben und dich nicht verrückt machen lassen.
dass die Gedanken, die man sich macht, wirklich konstruktiv und lösungsorientiert sind und nicht unbedingt destruktiv, ängstigend, hemmend. Weil wie sagt man so schön auch, das hört man vielleicht auch manchmal als Rat, du kannst ja eh nichts machen. Und da kommt die nächste Tugend, die uns ja auch, wo viele nachstreben, nämlich die Tugend der Geduld auch, ja, ne? Und des Gottvertrauens.
Ja, genau.
Glaube an die Kraft der Gedanken. Wenn man nicht sofort den Untertitel liest, Pater Christoph, ist der Titel Ihres neuesten Buches und die Wahl der Worte. Da könnte man sagen, ach, das ist ein ganz normaler Ratgeber ohne christlichen Hintergrund. War das Absicht?
Genau, das war Absicht. Meine drei Menschengruppen, die ich vor Augen habe und mit denen ich auch zu tun habe seit vielen Jahren, sind sicher mehr als drei. Ich reduziere oder konzentriere es auf drei Menschengruppen. Das sind Menschen, die mit Glaube, mit Kirche gar nichts zu tun haben. Sei es, weil sie es halt nie kennengelernt haben, sei es, weil sie es nicht mehr wollen, sich davon distanziert haben oder sogar antikirchlich sind. Das ist eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der, und das ist eine sehr große Gruppe, die Gruppe der Esoteriker, die Hilfen suchen in dem kurisen Chor der Angebote von Esoterik und Lebenshilfe und von Psychotherapie und auch mit Glaube eher indirekt nichts zu tun haben oder sehr schwammige, komische Gottesbilder haben. Und die dritte Gruppe ist die, die heute jetzt zum Beispiel auch bei Radio Horeb zuhört, die Gruppe der Christen, die gerne Christen sind oder noch Christen sind, verunsicherte Christen, die im Christlichen sehr wohl für sich in der Beziehung zu Gott und diesen ganzen christlichen Background eine Hilfe für ihr Leben gefunden haben. All die drei hatte ich im Blick und habe bewusst strategisch in der Richtung gearbeitet und geschrieben. Und es zeigt sich auch, dass Gott sei Dank verschiedenste Menschen danach greifen. Und dann ist der Hintergrund eben der, ab dem Zweidrittel des Buches verweise ich ganz bewusst, aber nicht missionierend, so negativ missionierend, auf gute christliche Hilfen. Und das ist so mein Ziel, das ist eigentlich eine kleine Missionsarbeit, Menschen auf das hinzuweisen, wir müssen nicht immer sofort irgendwie in Esoterik oder in östliche Meditationspraktiken, sondern auch wir Christen haben da ganz viele Schätze und die ohne falsche Missionierung an den Mann, an die Frau zu bringen, das war mein Ziel und es scheint zu klappen.
Dennoch greifen Sie in Ihrem Buch auch Gedanken und Weisheiten von Lehrern aus anderen Weltreligionen zu, beispielsweise aus dem Buddhismus oder Hinduismus.
Mhm. Weil zum Beispiel der Buddhismus eine ganz große Religion ist und in Deutschland eine Modereligion wird. Das heißt, viele Menschen, die mit Glaube nicht oder nichts mehr zu tun haben wollen, also mit christlichem Glauben, finden Wege zu buddhistischen Lehren und die sind auch gar nicht so schlecht. Nämlich der achtfache Pfad des Buddhismus ist sehr kompatibel mit den Achtseligkeiten des Christentums und zum Beispiel die ganze neue Richtung der Achtsamkeit, wo es ganz viele gute Hilfen gibt, ist letztlich aus dem Buddhismus geboren. Ich bin jemand, der von der franziskanischen Spiritualität weit ist, sehr wohl im christlichen Zuhause, auch als katholischer Priester, ganz klar, aber über den Tellerrand hinaus sieht. Und mir ist es wichtig, dass die Menschen, denen ich begegne, ernst genommen werden und die trinken aus verschiedenen Quellen. Und die muss ich ernst nehmen.
Und um die Achtsamkeit der Gedanken geht es Ihnen auch heute, wenn wir darüber sprechen, wenn wir Ihren Impulsvortrag dann jetzt hören, Glaube an die Kraft der Gedanken. Wir bekommen von Ihnen als Franziskaner natürlich jetzt franziskanische Impulse für einen neuen Lebensstil, so auch der Titel Ihres Buches. Und das kennen wir ja alle, liebe Zuhörer, die Gedankenkarussells, die sich manchmal einfach nicht abschalten könnten. Mein Vater sagt zum Beispiel immer, Sabine, sag mir den Ausknopf, wo er ist. Das kennen vielleicht viele von Ihnen. Jetzt gibt es wertvolle Hilfen im Umgang mit ärgerlichen und bedrängenden Gedanken, mit angstvollen und schicksalsschweren oder auch peinlichen Gedanken. Und wir bekommen vor allen Dingen jetzt, Pater Christoph, von Ihnen Leitsätze an die Hand. Ja, welche Gedanken uns Kraft geben. Jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag und Ihre Gedanken.
Vielen Dank, Frau Böhler. Ich werde so ein bisschen durch mein Buch hindurchgehen, weil das Ganze da wirklich in fast 2 Jahren Arbeit sich darauf konzentriert hat. Sie kennen alle so innere Worte, Gedanken wie, das kann ich nicht, das bringt mir nichts, irgendwie geht immer alles schief, schon wieder alles falsch gemacht, ich habe keine Lust, schon wieder so viel Stress, blödes Wetter heute, und so weiter und so fort. Wer kennt solche Sätze nicht, die im Innern des Menschen immer wieder auftauchen und, wenn wir ihnen Kraft und Raum geben, unser Leben vermiesen? Der Talmud, eine jüdische Weisheitssammlung, wir Christen entstammen ja aus dem Judentum, der Talmud, eine jüdische Weisheitssammlung, kennt schon lange die Verbindung von inneren Gedanken und äußerem Schicksal. Hören Sie mal. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gefühle. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden dein Verhalten. Achte auf deine Verhaltensweisen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Achte auf dein Schicksal, indem du jetzt auf deine Gedanken achtest. Wow, diese Worte sind große Weisheit. Die Sätze beginnen immer mit dem Wort achte. Achtsamkeit. Ganz viele Menschen leben in den Tag hinein und werden hin und her gebeutelt von ihren Gefühlen, von ihren unkontrollierten Gedankenimpulsen. Eine Hilfe, auf die ich später noch eingehen werde, ist, lerne jetzt Achtsamkeit. Fokussiere dich auf das, was jetzt geschieht und nicht, was in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird. Das ist das Auffallende. Achte auf. Und dann ist interessant bei diesen Weisheitssätzen des Talmud, es beginnt mit den Gedanken und es endet mit den Gedanken. Sogar dein Schicksal ist abhängig von deinen Gedanken. Das Schicksal ist nicht irgendetwas, was wir einfach anzunehmen haben, eine Kröte, die zu schlucken ist. Nein, wir können an unserem Schicksal mitarbeiten. Der Mensch, so sagt Viktor Emil Frankl, ist nicht Opfer seines Schicksals. Der Mensch ist Mitgestalter seines Lebens. Viktor Emil Frankl, der große Psychologe und Jude, der die große Logotherapie und Existenzanalyse erfunden hat, eine sinnzentrierte Psychotherapie. Jetzt kommt in diesem Satz des Talmuds vor, und das ist auch eine ganz große Lösung, nämlich jeder Meditationsform, auch im Christlichen, nämlich im Jetzt-Sein, im Jetzt-Leben, jetzt sich auf Gott konzentrieren, fokussieren. Unsere Gedanken, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, sind eine Großmacht. Das muss man wissen. Und zwar in negativer, aber auch in Gott sei Dank in positiver Weise. Unsere Gedanken nehmen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unsere Entscheidungen und Handlungen. Sie bestimmen sogar unsere Sprache. Gedanken sind die Grundlage für die Art und Weise, wie wir leben und wie wir mit anderen Menschen und unserer Umwelt, ja mit uns selbst umgehen. Wenn ich mir denke, ich kann nichts, immer geht alles schief, dann zieht das Kreise. Die Inhalte unseres Denkens und Glaubens gestalten auch unsere Persönlichkeit, unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Zukunft. Diese Grunderkenntnis möchte ich in einer alten Weisheitsgeschichte wiedergeben. Ein Indianer erzählt seinem Enkel: In mir tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine der Wölfe ist gut, der andere böse. Der böse Wolf ist zornig, neidisch, gierig, arrogant, ablehnend und bemitleidet sich selbst. Der gute Wolf ist voller Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Bescheidenheit, Güte, Mitgefühl. Sein Enkel fragt: Und welcher Wolf gewinnt den Kampf? Der Indianer sagt: Der, den ich füttere. Welchen Wolf in dir du fütterst, ist deine Entscheidung. Durch deine Gedanken dir und anderen gegenüber entscheidest du, ob der gute oder böse Wolf in dir siegt. Wenn diese Geschichte uns wirklich trifft, dann merken wir: Das stimmt, in mir sind zwei Seelen in einer Brust. Und es kommt darauf an, welcher ich Raum gebe, welche ich nähere. Der Mensch, der ich heute bin, mein Charakter, meine Persönlichkeit, auch meine Lebensumstände, resultieren auch aus dem, was ich bisher gedacht und geglaubt habe. Das heißt, ich bin auch das Ergebnis meiner Gedanken, Erfahrungen und Überzeugungen. Nicht nur, denn es gibt auch noch andere prägende Einflüsse, Elternhaus, Lehrer und so weiter, aber eben auch. Deshalb ist es für mich wichtig geworden, immer wieder den Blick auf meine Gedankenwelt zu richten. Seitdem ich das tue, werde ich immer wieder von Zusammenhängen überrascht, die mich wach werden lassen und nachdenklich. Die Deutschen galten einmal als das Volk der Dichter und Denker. Das ist lange her. Heutzutage lassen viele Menschen andere für sich denken. Größere Firmen leisten sich Thinktanks und die meisten Internetnutzer googeln sich ihre Informationen zusammen. Das Denken bekommt immer mehr Kindergartenniveau. Früher selbstverständliches Allgemeinwissen nimmt rapide ab. Die Menschen entwickeln sich zu Bedienern von Maschinen, die für sie arbeiten und zum Teil auch denken. Was ist aber, wenn kein Strom mehr da ist oder die Datenverbindung abbricht? Dann stehst du auf dem Schlauch, wenn das alles wäre. Gottlob gibt es zu dieser Entwicklung auch Gegenbewegungen. Das Thema Gedanken und Denken ist heute in. Bestseller-Autoren schreiben Bücher über das Denken. Ich erwähne Vinz Ebert, Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie, oder Rolf Dobili, Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen, oder Thorsten Havener und Michael Spitzbart, Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten, die Macht der Gedanken. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, der wird feststellen, dass viele Berufe sich damit beschäftigen. Neurologen, Mediziner, Psychologen, Psychiater, Theologen, Philosophen, Esoteriker immer mehr und seit nicht so langer Zeit auch Autoren im Bereich Lebenshilfe und Lebensbewältigung. Als ich da meine Antennen in diese Richtung ausrichtete, entdeckte ich viele, viele Bücher im großen Bereich der Lebenshilfe und Esoterik. Da wird viel Hilfreiches, aber auch leider viel Verwirrendes angeboten. Unterschwellig werden dabei auch Weltanschauungen transportiert, die mir fremd sind und auch fremd bleiben, die mit dem Christentum nicht kompatibel sind. Das muss man wissen. Deshalb bin ich jetzt sensibler geworden und frage mich, wieso gibt es zu diesem Thema aus dem christlichen Bereich fast nichts. Das ist mir aufgefallen. Auch wenn die meisten Deutschen nicht mehr oder nicht in der Bibel lesen und vielleicht nur noch an Weihnachten in die Kirche gehen, statistisch gesehen sind fast 2/3 der Bürger Deutschlands irgendwie christlich geprägt. In einer unstabilen Seelen-, Gesellschafts- und Weltlage suchen viele nach tragfähigen Hilfen für ein gelingendes Leben. Spiritualität und Religiosität, nicht selten getrennt von Kirchenmitgliedschaft und Kirchenbesuch, bekommen als solche Hilfen erstaunlich neuen Glanz. Mir ist es also wichtig, Menschen in Verbindung zu bringen mit etwas, was sie alle angeht, nämlich das Denken. Und in Verbindung zu bringen mit dem, dass wir als Christen, wo ich sie jetzt heute besonders in Radio Horeb anspreche, Schätze haben, die wir neu heben dürfen. Wie ich schon sagte, Gedanken sind eine Großmacht. In negativer und in positiver Weise. Raten Sie mal, wie viele Gedanken wir denken pro Tag. Gut 80 bis 100.000 Gedankenimpulse gehen uns pro Tag durch den Kopf. Das sind etwa 50 bis 60 pro Minute. Davon dringt nur ein kleiner Teil an die Oberfläche unseres Bewusstseins. Diese Gedanken nehmen Einfluss auf unser Leben, auf Gefühle, Entscheidungen, Handlungen. Und das, was uns vom Tier unterscheidet, ist die Fähigkeit zu denken und zu urteilen. Diese Fähigkeit kann uns auch zum Verhängnis werden, wenn Gedankenketten entstehen, aus denen wir manchmal gar nicht mehr rauskommen. Es ist wirklich interessant, dass Menschen oft sich in solchen Gedankenketten verlieren und zu Selbstgesprächen neigen. So ein Selbstgespräch kann dann zum Beispiel lauten wie: Versager, Idiot, das schaffst du nicht, du kannst nichts, du baust nur Mist, du bist langweilig, du bist uninteressant, alles was du anpackst geht schief. Oder man hört eine innere Stimme, die, nachdem man längst schon seine Wohnung verlassen hat, sagt: Du hast den Herd bestimmt angelassen. Du musst nachschauen und es kontrollieren. Deine Bude wird dir noch einmal abbrennen. Ach, ich werde den Herd schon ausgeschaltet haben. Das habe ich doch noch nie vergessen. Dieses Mal warst du aber in Eile. Da kann man so etwas schon vergessen. Vor kurzem hatte ich auch nachträglich kontrolliert und was war? Natürlich war sie aus, die Herdplatte. Jetzt auf, kurz nachsehen, das dauert doch nicht lang. Stell dir mal vor, sie ist doch noch an. Habe ich nicht neben dem Herd die Zeitung liegen lassen? Die brennt sehr leicht. Na toll. Spüren Sie es? Was wir denken, hat eine Auswirkung auf das, was wir fühlen. Wie entspannt oder angespannt wir sind und was wir tun. Solche und ähnliche Gedanken ziehen echt runter. Sie tauchen immer wieder unbewusst auf. Sie lähmen uns, rauben uns Energie und halten uns in einer negativen Stimmung fest. Das muss nicht so sein. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie wir dem Ganzen auf die Spur kommen, damit wir entgegensteuern können. Denn der Mensch ist nicht Opfer, sondern Mitgestalter seines Lebens. Viktor Frankl. In meinem Buch habe ich dann auf zerstörerische und lebensfördernde Gedanken hingewiesen. Die möchte ich jetzt nur kurz andeuten, die Sie alle kennen. Das Entweder-Oder-Denken, Alles-oder-Nichts-Denken. Oder die übertriebene Verallgemeinerung, niemand mag mich. Oder die eingeengte Wahrnehmung. Oder das Katastrophendenken. Oder die Untertreibung. Oder sich für alles verantwortlich fühlen. Das negative Denken, meine Damen und Herren, geht an der Realität vorbei. Wir machen die Realität dadurch noch schlimmer und werden selbst dadurch unglücklicher, krankheitsanfälliger, isolierter. Hier geht es darum, dass wir das Erste, als erste Hilfemaßnahme, einen Faktencheck machen. Dass wir die Gedanken eingreisen, sie niederschreiben, die unser Leben vermiesen. Dass wir einen Faktencheck machen im Sinne, ob sie wirklich sind, ob sie realistisch oder unrealistisch sind. Und dass ich mir dann bei gegen hartnäckige Gedankenspiralen in meinem Kopf positive Neuformulierungen auf einen Zettel schreibe oder einprogrammiere in mein Hirn, in mein Herz. Das ist der erste Schritt. Es gibt weitere Schritte, nämlich der Umgang mit ärgerlichen Gedanken, der Umgang mit bedrängenden Gedanken, der Umgang mit angstvollen Gedanken, der Umgang mit peinlichen Gedanken, der Umgang mit schicksalsschweren Gedanken, der Umgang mit Unkonzentriertheit. All diese erwähnten Beispiele habe ich natürlich genauer ausgearbeitet, auch mit Fallbeispielen aus meiner Beratungspraxis garniert, damit Sie sehen, ah ja, da gibt es ja Menschen, denen geht es genauso wie mir. Das ist leider noch nicht alles. Es gibt auch Denkblockaden in uns. Blockaden, die ich Ihnen kurz aufzähle und wie wir damit umgehen können. Ablenkungen und Unterbrechungen. Der Ausschaltknopf, wie Frau Böhler schon sagte, wo ist der in meinem Denken? Blockade 2, Mangel an Übung und Erfahrung. Blockade 3, eine gewohnheitsmäßige Zerstreutheit. Blockade 4, eine geringe Frustrationstoleranz. Das nimmt immer mehr zu. Auch das wurde im Anfangsgespräch schon erwähnt. Die alte Tugend der Geduld und der Gelassenheit, des Urvertrauens, gläubig gesprochen, des Gottvertrauens, hilft gegen geringe Frustrationstoleranz. Die Menschen heute wollen alles und zwar sofort. Blockade 5, Mangel an Interesse. Blockade 6, die Aufschieberitis. Alles wird aufgeschoben und wird dadurch immer mächtiger. Die Blockade 7, mein Zweck, was ich eigentlich will, ist unklar. Blockade 8, Zerstreutheit aus Überbelastung. Heute müssen viele Menschen immer mehr gleichzeitig tun, das nennt man Multitasking. Aber zufrieden werden wir erst, wenn wir eins nach dem anderen tun. Blockade 9, Müdigkeit, Stress, schlechte Gesundheit. Blockade 10, ungelöste emotionale Probleme. Und Blockade 11, negative Einstellung. Jetzt werden Sie sich sagen, ja, dazu will ich ja was hören. Das würde diesen Vortrag sprengen. Da möchte ich Sie wirklich auf dieses erwähnte Buch Glaube an die Kraft der Gedanken hinweisen und vor allem in dem Buch auf viele zitierte andere Bücher, die Ihnen da weiterhelfen. Solche einprogrammierten Dinge sind nicht von jetzt auf gleich zu lösen. Aber der fünfte Punkt im Buch heißt Denkgewohnheiten und innere Überzeugungen ändern lernen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir alle haben in uns bestimmte innere Antreiber. Es ist interessant, dass zum Beispiel bei religiös orientierten Menschen die große Gefahr besteht, dass ihre inneren Antreiber zu einer Kluft zwischen ihrem Reden und Handeln, zwischen der Theorie und der Praxis ihres Glaubens führt. Nicht selten ist zu erleben, dass überzeugte Christen Jesus und das Evangelium vielfach im Munde haben, ihr Verhalten aber hart und barmherzig, nicht selten sogar verdammend ist. In einem Beratungsgespräch fragte ich einmal eine Frau, die von sich sagte, dass sie eine gute Christin sei und zu mir mit Eheproblemen kam. Warum haben Sie sich vor vielen Jahren für diesen Mann entschieden, mit dem Sie nun immer wieder Probleme haben? Warum dieser Mann und nicht ein anderer? Mit dieser Frage beschäftigten wir uns und dabei kamen so nach und nach Antworten von der Ratsuchenden, die zeigten, wie im Hintergrund wirkende Gedanken und Vorstellungen auch eine Partnerwahl bestimmen können. Ich möchte hier nun ihre Antworten nennen. Die Frau sagte, ich wollte Einfluss haben. Und zwar auf diesen Mann und durch diesen Mann, der öffentlichen Einfluss hatte. Ich war vor Liebe blind. Ich wollte einiges nicht wahrhaben. Auch die Angst stand im Hintergrund, dass ich sonst keinen mehr bekomme. Wir hatten am Anfang auch eine gute Zeit miteinander. Ich wollte Kinder haben und habe deswegen auch geheiratet. Versorgung und Versorgtsein spielten auch eine Rolle. Und ich träumte von einer heilen Familie. Die Frau kam dadurch auch in Konflikt mit dem Wertesystem ihrer christlichen Religion. Dies hinterließ wiederum ein Schuldgefühl und eine schlechte Grundstimmung in ihr. Wir ordneten, und das ist ganz wichtig, wir ordneten gemeinsam die Gedanken und Impulse nach Prioritäten und stellten dabei folgende Hauptwertungen fest. An erster Stelle stand, ich wollte Kinder haben und habe deswegen auch ihn geheiratet. An zweiter Stelle stand die Idee der heilen Familie. Diese Idee war viel mehr als eine Idee. Dahinter stand eine tiefe Sehnsucht und ich dachte, mit diesem Mann wäre die Verwirklichung dieser Sehnsucht möglich. An dritter Stelle stand der angstvolle Gedanke, sonst bekomme ich keinen Mann mehr. Ich bin ja schon älter. Und an vierter Stelle wirkte tief der Gedanke der Versorgung und der Versorgtheit in mir. Warum dieses Beispiel aus einem ganz normalen Beratungsgespräch? Es zeigt, wie bestimmend und vielversprechend Gedanken in uns sein können. Es zeigt uns dabei aber auch die Gefahr auf, dass innere Vorstellungen, Sehnsüchte und Gedanken sich über Realitäten hinwegsetzen können. Der Partner wird sich zurechtgezimmert. Und dann wundert man sich, wenn dies früher oder später zu Partnerschaftsproblemen führt. Wer will als Partner denn schon nach dem Motto leben, du hast eine Vorstellung von mir und so muss ich also sein? Wer von uns will nach dem Bild, das sich ein anderer von uns gemacht hat, leben? So nach der Schablone, nur wenn du mir passt, kann ich mit dir zusammenleben. Das geht nicht. Solche einengenden, den anderen aber nicht richtig wahrnehmenden Gedanken und Wunschvorstellungen und Projektionen sind leider nicht selten. Damit in Verbindung wird mir die Tragweite des christlichen Gebotes neu bewusst, und zwar des ersten, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nach christlichem Verständnis hat Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Deshalb gilt auch, und das ist den wenigsten bewusst, du sollst dir auch kein Bild vom anderen machen, denn dadurch presst du ihn in deine Vorstellungen und wirst ihm nicht gerecht. Meine Damen und Herren, Sie merken, das Ganze ist wirklich realistisch. Gedanken bestimmen sogar, wen ich als meinen Partner gewählt habe. Es gibt in uns Leitgedanken, die unser Leben leiten, innere Glaubenssätze. Leider gibt es auch Leitgedanken, die zu Leidgedanken werden, die uns leiden lassen, weil wir davon keinen Abstand mehr nehmen können. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge uns bewusst werden, dass wir unserer inneren Strömungen bewusst werden, denn die sind oft der Hintergrund, die Matrix im Hintergrund, die uns im Außen unsere Probleme erleben lassen. Es ist eine der Grunderkenntnisse der Psychotherapie. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Problemlösung. Dabei, meine Damen und Herren, wir sind schon beim 6. Kapitel des Buches, geht es darum, dass wir nicht nur mit dem Kopf denken. Wir haben in uns eine andere Kraft, die Kraft der Intuition, das ist der 6. Sinn. Hier in 14 Heiligen sage ich oft, dass neben dem 6. Sinn, das ist das intuitive Wahrnehmen, das Spüren, dass es sogar noch einen 7. Sinn gibt. Der 7. Sinn ist das Wahrnehmen von Geistigen und Geistlichen, von Gott. Was will Gott für mich? Was will Gott für uns? Ich gehe also in dem Buch den verschiedenen Intuitionsprogrammen in uns nach und entdecke dabei sehr Erhellendes und stelle fest, dass nicht jeder Gedanke in uns wahr ist, sondern dass wir lernen dürfen, dass wir uns von belastenden verbotenen Gedanken distanzieren müssen. Erinnern Sie sich an die Geschichte vom bösen und vom guten Wolf in uns. Das, was du nährst, wächst. Es ist also wichtig, dass wir entdecken, welche Hilfen es gibt, dass wir uns distanzieren können von belastenden Geschichten in unserem Inneren. Da habe ich also einige Hilfsmittel gefunden, die ich dann Ihnen vorstellen kann im Buch. Jetzt eigentlich die Mitte des Buches, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist ein Medikament. Ein kleiner Sinnsatz von Rabindranath Tagore, dem großen Dichter aus Indien. Über viele Jahre unter großen Kosten reiste ich durch viele Länder, sah die hohen Berge, die Ozeane. Nur was ich nicht sah, war der glitzernde Tautropfen im Gras gleich vor meiner Tür. Es ist wichtig, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder im christlichen Glauben, dass wir entdecken lernen, dass die Achtsamkeit etwas ist, was uns wach werden lässt. Es ist ja interessant, dass die Achtsamkeit, deren Ursprünge im Buddhismus liegen, aber auch von der buddhistischen Lehre getrennt werden können, das ist das sogenannte Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn, dass diese Achtsamkeitspraxis mit unserem christlichen Seidwachsam verwandt ist, das gläubige Christen zweimal jährlich in besonderen Zeiten einüben, um spirituell wieder achtsamer, lebendiger und bewusster zu werden, nämlich im Advent und in der österlichen Bußzeit, der Fastenzeit. Sie kennen alle das adventliche Lied, Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist die innere Stimme. Wach werden. Ein ganz großer Bereich des Christentums. Ein ganz großer Bereich, den wir wieder neu entdecken lernen dürfen. Pater Anselm Grün hat da auch viel schon gefunden, aber auch der Franziskaner aus Amerika, Richard Rohr, der Benediktiner David Steindl-Rast und viele andere bringen heute, Gott sei Dank, Achtsamkeitsübungen mit dem christlichen Glauben wieder neu in Verbindung. Es geht also jetzt darum, liebe Schwestern und Brüder, dass wir neben dem Denken und dem sechsten Sinn der Intuition den siebten Sinn entdecken, nämlich das Höhere, das uns umgibt. Für Sie nichts Neues als Christen, die Sie an den Heiligen Geist glauben. Für viele unzählige Menschen in unserer Gesellschaft sehr wohl was Neues. Und da habe ich mit Hilfe von vielen guten Autoren einiges entdeckt, wo uns hilft, dass wir unsere christlichen Schätze wieder neu entdecken. Die Entdeckung und Einbeziehung des Glaubens bei der therapeutischen Bearbeitung von Lebensproblemen wird immer wichtiger. Es werden händeringend Therapeuten gesucht, die christlich orientiert sind. Es werden händeringend Geistliche gesucht, die therapeutisch versiert sind. Ich kann mir gar nicht mehr helfen. Ich muss mittlerweile Ratsuchende immer wieder abblocken, weil ich auch leider nur noch 24 Stunden pro Tag habe. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut von Helfern und Helferinnen, die psychotherapeutisch und medizinisch versiert sind. Und mir ist wichtig, dass der christliche Background da ist, damit ich auf die hinweisen kann. Wir haben im Christentum, und somit komme ich langsam zum Ende, wo ich natürlich nur hinweisen kann, vieles finden Sie viel mehr ausgearbeitet im erwähnten Buch. Wir haben heute, Gott sei Dank, eine neue Querverbindung, eine positive Querverbindung und Verknüpfung der Bereiche Psychologie, Medizin, Psychotherapie und christliche Spiritualität. Den Benediktinerpater Anselm Grün, der seit 40 Jahren in all diesen Bereichen publiziert, ist es gelungen, die Weisheit der altchristlichen Wüstenväter zum Beispiel mit der modernen Psychologie in Verbindung zu bringen. Darauf bin ich näher eingegangen und habe das Ganze neu erforscht und auf das Denken konzentriert. Sie werden also im Christentum neue Weisheiten finden, die Sie selbst anwenden können. Und da möchte ich im Buch vor allem auf zwei gute geistliche Lehrer hinweisen, die heute aktiv sind und unendlich vielen Menschen geholfen haben. Peter Dückhoff mit dem Ruhegebet und Pater Franz Jalitsch, der Jesuit, mit den kontemplativen Exerzitien. Das stelle ich genauer vor und lade die Menschen ein, neu sich zu beschäftigen mit Meditation, mit christlicher Meditation. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir uns bewegen, frei im Kopf und in der Seele durch Bewegung. Bewegung ist nämlich etwas, das sagt schon das Wort, wenn nichts mehr geht, dann geh. Es ist wichtig, die Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gedankenproblemen festzustellen und auf der körperlichen Ebene entgegenzuwirken. Es gibt interessanteste Zusammenhänge, meine Damen und Herren, dass wir feststellen, es ist wichtig, dass wir uns wieder ausrichten, und zwar im körperlichen, im geistigen und im seelischen Sinn. Dazu jetzt eine kleine Geschichte als bewussten Abschluss dieser Impulse. Dem Pfarrer einer Stadt im Süddeutschen fiel ein alter, bescheiden wirkender Mann auf, der jeden Mittag die Kirche betrat und sie kurz darauf wieder verließ. Eines Tages fragte er den Alten, was er denn in der Kirche tue. Der antwortete, ich gehe hinein, um zu beten. Als der Pfarrer verwundert meinte, er verweile doch nie lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, sagte der Besucher, ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 und sage, Jesus, hier bin ich, dein Johannes. Eines Tages musste Johannes ins Krankenhaus. Ärzte und Schwestern stellten bald fest, dass er auf die anderen Patienten einen heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler nörgelten weniger. Und die Traurigen konnten auch mal lachen. Johannes, sagten sie, du bist immer so gelassen und heiter. Ach, winkte Johannes ab, dafür kann ich nichts. Das kommt durch meinen Besucher. Doch niemand hatte bei ihm je Besuch gesehen. Er hatte keine Verwandten und auch keine engeren Freunde. Dein Besucher, fragte eine Schwester, wann kommt der denn? Jeden Mittag um 12. Er tritt ein, steht am Fußende meines Bettes und sagt, Johannes, hier ist Jesus. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, genau darum geht's. Es geht um ein Einüben der Präsenz zu Gott. Jesus, hier bin ich. Und dann wird sich im Alltag oder in Notzeiten zeigen, ob mein Glaube nur aufgesetzt ist oder ob er wirklich innerlich wurde. Ob ich auch in meinem Verhalten wirklich ein Christ geworden bin. Um die Umgebung in meiner, um die Menschen in meiner Umgebung durch meine Positivität anzustecken. Das kommt daher, dass ich besucht werde. Johannes, hallo, hier ist Jesus. Einatmen, ausatmen. Gedanken reinigen. Durch Spiritualität und Psychotherapie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier aus dem Kloster 14 Heiligen in Bad Staffelstein. Er ist psychotherapeutischer Seelsorger. Er ist unser Gast und stellt sein Buch vor, das im Frühjahr 2013 erschienen ist. Glaube an die Kraft der Gedanken. Franziskanische Impulse zu einem neuen Lebensstil. Das ist der Untertitel seines Buches. Und er hat uns jetzt besonders auch hingewiesen auf und eingeladen, doch achtsam zu sein. Und Pater Christoph, das einfache Gebet mit dem Mann, der jeden Tag ganz treu in die Kirche gegangen ist, da merken wir auch schon etwas, wie wir unsere Gedanken beeinflussen können oder dass wir treu sind, gewisse Dinge, Handlungen zu tun, wie auch das Beten und Gehen, was Sie uns vorgestellt haben. Bevor wir jetzt mit Pater Christoph noch einen Moment sprechen, erstmal die erste Hörerin, die ich herzlich begrüßen darf aus München, Frau Cuomo. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Bühler. Grüß Gott, Herr Pater Kreitmeier. Ich kann das voll und ganz unterstreichen mit diesen positiven Gedanken. Ich habe jetzt die OP von mir, die neue Hüfte am 1.8. und ich bin einfach der Meinung, Gott kennt mich, Gott liebt mich und er heilt und der Arzt behandelt. Und seit ich das praktiziere, seit circa 30 Jahren, ich habe keinen Schneid für die OP, muss ich offen und ehrlich zugeben. Ich habe keinen Mut, keine Courage, aber ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin und es geht alles gut. Und das hat mir so gut gefallen, die Geschichte, wo Sie erzählt haben. Es gibt auch eine von Pater Aas, die kennen Sie wahrscheinlich auch, wo der Bauer immer in die Kirche ging und Gott angeschaut hat. Und er hat gesagt, ja, Gott sieht mich und ich sehe ihn, ja.
Genau, ja.
Und ich bin einfach der Meinung, das Positive ist einfach stärker wie das Negative. Aber da muss ich überzeugt sein, ja. Mhm. Und dann ist mir auch nicht jeden Tag zum Lachen, das ist klar, das hat kein Mensch das Problem, dieses Privileg. Aber generell, mein Leben war auch schon sehr traurig, wie ich dann gemerkt habe, mit mir sei mal gut zu sein und lieb zu sein und aufmerksam zu sein, dann habe ich mich wieder praktisch, bin ich wieder auf die Reihe gekommen, gell?
Also ich danke Ihnen. Sie haben eigentlich mit Ihrer persönlichen Rückmeldung für die Menschen am Radio etwas gesagt, was eigentlich die drei Grundgebote unseres Glaubens sind. Nämlich liebe Gott über alles mit deinem ganzen Herzen und all deinen Gedanken. Da haben wir es schon wieder. Sie haben das neu gelernt. Sie vertrauen auf Gott. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, sie haben gelernt, sich selbst wieder liebenswerter zu finden und dadurch werden sie zum Beispiel sich auch trotz aller inneren und äußeren Unkenrufe mit Vertrauen in die Hände der Ärzte geben können. Ja, genau, diese drei Grundgebote, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, das haben sie wieder neu gelernt und dann können wir den Stürmen des Lebens ganz anders begegnen. Dankeschön.
Und ich bitte noch ums Gebet. Hallo?
Das mache ich dann am Ende.
Ja, klar. Dankeschön. Alles Gute, gell? Gottes Segen. Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Cuomo. Aus München war das. Nun eine Hörerin, die uns aus Franken erreicht hat. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pater. Ja, ich bin momentan mit Depressionen geplagt. Und das geht mir schon morgens an, dass ich Angst habe von heutigen Tag, ich schaffe das nicht und, und die Gedanken oft, ich
genau. So, die Frage, ob Sie, Sie sagen momentan, ich vermute, Sie kennen das schon länger.
Mich erwischt es öfter, also
ja,
die Depressionen.
Das heißt, Sie haben dazu eine Neigung zu dieser depressiven Verstimmung, vielleicht ist das sogar noch mehr. Das müssten Sie wirklich mit einem Facharzt abklären. Dafür haben wir die Medizin, dass wir das abklären und abchecken, wie viel ist davon hormonell bedingt, wie viel kann Ihnen da durch Medikamente geholfen werden und dann auch durch Therapie. Aber unter anderem eben auch durch die Ausrichtung auf Gott. Aber alles miteinander. Also die Spiritualität darf nicht als die einzige Hilfe gelten, denn es gibt sehr viele gläubige und tiefe Christen, die sind depressiv und leiden darunter auch. Aber die Spiritualität ist eine Hilfe und, wie ich schon sagte, der siebte Sinn. Aber wir haben noch andere Sinne vorab. Das heißt, es gibt den Chor der Helfer, nämlich Ärzte, Psychotherapeuten und Seelsorger. Das heißt, bitte checken Sie das mal ab. Sie scheinen dazu zu neigen. Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, sprechen Sie darüber, vielleicht dann zu einem Facharzt und dann kriegen Sie das besser in den Griff. Neben der Ausrichtung im Glauben. Okay?
Ja, bedanke mich, Herr Pater.
Bitte, adieu.
Adieu, wiederhören.
Ja, für Sie Gottes reichen Segen. Und vielleicht da in diese Richtung, Pater Christoph, noch eine Frage. Es gibt auch viele unserer Zuhörer, viele Menschen um uns herum. Merken wir, dass sie befallen sind regelrecht mit sehr negativen Gedanken, Gedanken, die sehr, sehr traurig machen, krank. Wie kann ich für mich selber abwägen und wie kann ich auch erspüren bei meinen Mitmenschen, da ist wirklich professionelle Hilfe, enge Seelsorge, eine psychotherapeutische Begleitung sogar auch und fachärztliche Begleitung?
Tja, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Das hat was mit, mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun. Dass ich das Gespür bekomme, wann kann ich jemanden wohin verweisen oder so, das ist schwierig, weil es ist von Mensch zu Mensch verschieden. Eine Lösung, eine Antwort, die alle betreffen sollte, ist, wenn ich wirklich bei mir selbst bin, wenn ich also nicht sofort irgendwelche rosarote Sätze oder Hilfen parat habe, so Ratschläge, die nicht weiterhelfen. Wenn ich also wirklich realistisch ein Glaubender bin, das ist ganz wichtig, realistisch und trotzdem darauf vertraue, dass es eine andere Lösung gibt, dann habe ich den richtigen Sitz im Leben und dann werde ich das spüren. Sie haben gerade gemerkt, ich habe relativ schnell reagiert auf die Dame und habe nachgefragt, weil sie gesagt hat, sie hat das zur Zeit und habe gefragt, ob sie es eigentlich schon öfters hat oder durchgehend. Und das hat sie eher bejaht. Und dann ist das schon ein Faktencheck im Sinne von, das ist nicht nur zur Zeit eine Verstimmung, dahinter könnte mehr sein. Und da ist dann wirklich zuerst mal der Arzt und dann vielleicht der Therapeut zuständig. Mhm. Für gläubige Menschen dann wichtig, dass man, und das ist heute nicht so einfach, aber es gibt sie, dass man dann eben Therapeuten findet, die im Christlichen beheimatet sind. Denn es gibt auch Therapeuten, die unseren Glauben massiv ablehnen.
Wir haben weitere Hörer, die mit Ihnen sprechen möchten. Aus Mittelschwaben darf ich jetzt einen Herrn begrüßen. Grüße Gott.
Grüß Gott. Herr Pater, ich hätte eine Frage. Wie geht man mit Gedanken um, sogenannten Zwangsgedanken, die einem sich aufdrängen, Vorstellungen unangenehmer Art, die man nicht will? Wenn man die bekämpft, dann verstärkt sich das. Wie geht man mit solchen Gedanken um, die kommen und die man nicht will?
Gute Frage. Das ist eine der wichtigen Fragen, nämlich die Zwangsgedanken. Dazu wirklich jetzt auf die Schnelle, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, ich möchte Sie echt auf das Buch verweisen, wo Sie auch viele andere Bücher drin finden werden, die Ihnen dabei helfen werden. Zum Beispiel Rolf Merkle, sein Verhaltenstherapeut. Sie haben etwas angedeutet, was ganz wichtig ist, nämlich Zwangsgedanken. Und Frau Böhler hat vorher schon was gesagt von Besetztheit. Früher, das heißt schon vor vielen hunderten Jahren, haben wir, das kennen wir auch aus den Geschichten im Evangelium, dass Menschen von bösen Geistern besetzt sind. Ja, da gab es halt noch keine Psychotherapie und keine Psychiater. Es gibt dieses Phänomen, das ist nicht wegzuleugnen. Aber ich habe festgestellt mit vielen anderen Leuten, dass 95% dieser Zwangsprobleme psychotherapeutisch und psychiatrisch zu lösen sind und medizinisch und haben mit irgendwelchen bösen Geistern aus dem geistigen Bereich nichts zu tun. Es bleibt ein Rest. Das heißt jetzt ganz konkret für Sie, wie kann ich gegen Zwangsgedanken umgehen, indem ich Ihnen gegen quasi Entgegensätze. Da habe ich einiges erwähnt. Pater Anselm Grün hat hier einiges geschrieben. Eine kleine Schrift, Einreden oder der Umgang mit dem Bösen, zwei Kleinschriften. Und die alten Wüstenväter haben eine Methode da entwickelt, hat auch Anselm Grün und Fidelis Huppert auf den Markt gebracht, der Antiretikos, das heißt die Widerrede. Also diese Gedanken müssen in Zaum gehalten werden durch Gegengedanken. Alles jetzt sehr schwierig zu verstehen für Sie, jetzt auf die Schnelle. Und es ist auch nicht so leicht zu knacken, aber wenn Sie sich mehr damit beschäftigen, dann empfehle ich Ihnen das, was ich gerade gesagt habe.
Also mit Schuld hat das nichts zu tun, oder?
Womit?
Schuld ist, kann man sagen, man ist an diesen Gedanken schuld.
Das ist nämlich genau der Teufelskreis. Gut, dass Sie das auch noch erwähnen. Diese Gedanken, diese Zwangsgedanken werden noch verstärkt durch Schuldgedanken. Und dann haben Sie den Circulus Viciosus, den Teufelskreis, der nicht mehr aufhört, sich zu drehen. Das kann ich so nicht sagen, da müsste ich Sie länger anhören. Das kann sehr wohl was mit Schuld zu tun haben. Das wäre jetzt zu platt, Ihnen das zu auszureden. Aber wichtig ist, dass wir diesen Teufelskreis analysieren und dann knacken durch positive Impulse. Das macht mit Ihnen ein guter Psychotherapeut.
Ja. Danke.
Okay. Danke.
Dann wünschen wir Ihnen nur das Beste. Pater Christoph, wir haben schon gemerkt, auch im kurzen Austausch mit den Hörern, das Zusammenspiel von Gedanken, von Worten, die uns in den Sinn kommen, von den Gedanken, die diese Gefühle in uns auslösen. Es ist ein sehr großes und auch tiefes Feld. Und ja, es kann auch hineingehen in einen Bereich, der vielleicht uns ein ganzes Leben lang vielleicht sogar beschäftigen wird, dass wir unsere Gedanken ordnen und auch gerade Leitgedanken nicht groß werden lassen. Was können Sie und denn jetzt allen Hörern noch mit auf den Weg geben, die auch immer wieder sagen, ich würde so gerne mehr einfach glauben können und Gedanken des Glaubens einfach groß werden lassen in meinem Leben, statt diese niedere und die menschlichen Gedanken, angstvolle Gedanken?
Also das ist sehr schön, was Sie jetzt als Einleitung zu Ihrer Frage gesagt haben. Darauf möchte ich eingehen. Sie werden, wenn wir, und das ist eigentlich meine Voraussetzung, wenn wir ehrlich immer wieder an das Thema herangehen, dann fragen Sie mal große Leute. Fragen Sie Anselm Grün, fragen Sie Franz Jalitsch, Peter Dückhoff, fragen Sie Meditationsmeister auf der ganzen Welt. Die werden Ihnen sagen, auch ich, der ich ein Meister bin, das würde ich selber nie sagen, dass ich ein Meister bin, sagen die alle nie, auch ich, obwohl dann die anderen eben sagen, sie sind ja wow, groß fortgeschritten. Auch ich muss jeden Tag mich neu ausrichten. Das heißt, es ist eine tagtägliche Übung. Diese Geschichte mit dem Johannes und mit Jesus sollte das zeigen. Eine tagtägliche Übung, dieses, was in mir, wir sind auch eben menschliche Natur. Der Mensch ist Tier, zwischen Tier und Engel, zwischen Animale und Angelos. Also zwischen Tieren und Engeln ist der Mensch angelegt. Und das heißt, er hat die niederen und wichtigen Lebensimpulse und er hat die geistigen Impulse. Die Kunst ist, dass wir die niederen Impulse im Zaum halten, wie der Reiter das Pferd an die Zügel nimmt. Sonst geht der Gaul durch und rennt hin, wo er will. Dass wir also lernen, der Reiter zu werden, zu zügeln und selbst mit unserem Kopf im Himmel sind, nämlich wissen, wo wir eigentlich hinwollen, uns auf das Geistige ausrichten. Und das ist tagtägliche Übung. Sage ich Ihnen, als einer, der 30 Jahre im Kloster ist, man erlebt Schlappen und man erlebt Highlights. Aber dieses tagtägliche Ausrichten, hier ist Johannes, hier ist Jesus.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und ich mache jetzt noch ein paar Ansagen, weil wir sind schon auch hier in der Regie gefragt worden, wie denn Ihr Buch nun heißt. Glaube an die Kraft der Gedanken. Pater Christoph Kreitmeier ist Autor des gleichnamigen Buches Franziskanische Impulse zu einem neuen Lebensstil, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Auch weitere Bücher haben wir im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org. noch erwähnt, alle Bücher, die auch Pater Christoph jetzt im Laufe der Sendung benannt hat. Informationen gibt Ihnen auch gerne unser Hörerservice unter der Rufnummer 08323 9675 110. Ich sage nochmal die Rufnummer von unserem Hörerservice. Die können Sie aber auch unserem Programmfaltblatt entnehmen. Dort bekommen Sie Informationen zur heutigen Sendung. Glaube an die Kraft der Gedanken nach dem gleichnamigen Buch von Pater Christoph Kreitmeier. Die Rufnummer 08323, die Vorwahl von Immenstadt und dann 9675110. Einen CD-Mitschnitt können Sie sich auch bestellen auf www.horeb.org oder telefonisch bei den Kollegen vom CD-Dienst, auch in Immenstadt, 08323 9675 120. Pater Christoph, nun bitte ich Sie um Ihren priesterlichen Segen.
Das tue ich sehr gerne. Ich tue das mit einer Ausrichtung auf einen Text, der mir geschenkt worden ist vor kurzem von einer Frau, die aus ihrer Freizeit etwas ganz Wunderbares für die Kirche tut. Sie schafft eine neue Homepage, in der sie wunderschöne Kirchen, die in unserem Land sind, vorstellt als Schätze Gottes in dieser Welt. Sie hat mir einen Text geschickt, den möchte ich Ihnen schicken und schenken und dann den Segen Gottes erbitten. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Dieser Er, er möge Ihnen vertraut werden. In alltäglicher Übung machen Sie sich mit ihm vertraut. Er möchte Ihre Seele erheben. Er möchte Sie begleiten auf den Weg zum Licht, zu ihm. Er möchte, dass Ihr Leben gelingt. Dieser Er, den wir Gott nennen, den Dreifaltigen. Und dieser Gott, der die Liebe ist, segne und behüte sie und erhebe ihr Herz, der Dreifaltige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vergelt's Gott, Pater Christoph, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, für Ihr Zuhören, für Ihr Vertrauen. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.